Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge von Boom, dem Podcast mit mutigen Macherinnen. Ich interviewe hier jeden Monat Frauen und Männer, die beeindruckende Karrierewege beschreiten und bereit sind, ihre Hochs und Tiefs zu teilen. Was sie gelernt haben, was sie nie wieder so machen würden im Job und auch privat. Aber auch, was sie an ihrem Beruf lieben und welche Tipps und Tricks sie gern weitergeben. In dem Namen Boom steckt für uns Let's Be Ourselves und Om. Heute stelle ich euch Aminata Belli vor. Die 27-Jährige erobert gerade die Fernsehbranche. Sie interviewt fürs ZDF Spitzenpolitiker, für MTV Rapper, für den WDR ihre sehr coole Mutter und über Instagram wehrt sie sich auch noch gegen Alltagsrassismus. Aufgewachsen ist die Tochter einer Deutschen und eines Gambiers in einer Schaustellerfamilie als einziges schwarzes Kind. Jede Woche musste sie die Schule wechseln und sich immer wieder neu behaupten. Genau das habe sie so stark werden lassen, erzählt Aminata im Interview. Und mutig auch, denn nur wenn sie sich selbst etwas erkämpft hatte, bekam sie es auch. Zusammen mit Marikala aus unserem Team hat Aminata Modejournalismus an der AMD in Hamburg studiert. Das Moderieren hat sie sich einfach selbst beigebracht. Wir sprechen darüber, wie man sich von nichts und niemanden aufhalten lässt, manchmal trotzdem Dinge verkackt, so wie ich vor Jahren zum Beispiel meine eigene Bewerbung bei MTV, und warum wir unsere Jobs nicht zu wichtig nehmen sollten. Es sei denn, man ist Anästhesistin in einer Kinderklinik, so wie Aminatas Freundin. Aminata erzählt auch, wie sie, nachdem sie als Zweijährige von ihrem Vater verlassen wurde, sich einfach trotzdem vor ein paar Jahren in einen Flieger nach Gambia gesetzt hat, um ihn kennenzulernen. Dies war mein erstes Treffen mit Aminata, aber bestimmt wird es nicht das letzte sein. Sie hat mich nämlich mit ihrer direkten, herzlichen Art und ihrem Mut, sich öffentlich gegen Rassismus zu wehren, sehr beeindruckt. Und ich wünsche mir, dass sie bald ihr eigenes TV-Format im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommt. Das wäre nämlich mal wirklich mutig, von allen Seiten. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Du gehst ja gerade ab wie Schmidts Katze.
Das finde ich ja geil.
Ne? Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, weil die Ausgabe in dem Monat geht wirklich da so rum. Attacke, ne? Okay. Wenn dich jetzt wann dann Ziele angehen und sich von niemandem aufhalten lassen. Und es war so, Marie kam ins Team und sagte, also Aminata, mit der habe ich ja studiert, aber also ich habe die ja sowas von unterschätzt. Die war so, was geht denn da ab? Du machst die Klappe auf, du nimmst dir in einer der schwierigsten Branchen der Welt, erkämpfst du dir
gerade alles. Das finde ich total interessant, ja. Weil also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwas erkämpfe oder so und dass ich auch immer…
Also naja, es fliegt dir ja nicht zu.
Du wirst es fliegt mir nicht zu, aber ich habe irgendwie nicht so richtige Ziele und denke mir, da will ich hin, das mache ich jetzt dafür. Das habe ich nicht, was problematisch ist, weil ich das gern hätte, aber ich habe es einfach gerade nicht. Ja. Ich mache einfach jeden Tag alles, was ich kann. Also ich bin super fleißig und arbeite viel und habe einfach ganz, ganz große Lust und Leidenschaft, aber habe gar nicht so das Gefühl, dass ich kämpfe. Vielleicht einfach, weil ich das mache, was ich total gerne mache. Und das aber finde es interessant mit dem unterschätzt, weil auf jeden Fall bin ich, also wenn wir zum Beispiel, wir haben studiert, ne, da bin ich so, da habe ich auch ganz oft, also wenn wir Präsentationen machen mussten, habe ich die eine Stunde vorher im Unterricht gemacht oder so. Ja. Aber die war dann richtig gut.
Ich habe gestern den Kindergeburtstag auch eine Stunde davor vorbereitet, der hat auch gesessen.
Aber zum Beispiel auch in der Realschule mussten wir ein Schülerpraktikum machen und ich wollte unbedingt in der Redaktion, weil ich wollte immer Moderedakteurin werden. Ich wollte auf jeden Fall Journalistin werden. Ja, ich hatte immer Ziele, bis ich sie dann erreicht habe. Aber ich wollte unbedingt Journalistin auf jeden Fall werden und ich habe dann, als das Praktikum war, das war auf dem Dorf in Schleswig-Holstein. Ja. Und ich habe gesagt, ich muss zu einer Zeitschrift. Ging aber nicht, weil wir nur im Umkreis Praktikum machen durften. Mhm. Dann hätte ich aber zum, keine Ahnung, Friseur oder so gehen sollen. Habe mit dem gesprochen und der Lehrer hat gesagt, das geht nicht. Und ich habe mich aber trotzdem beim Bauer Verlag beworben und habe mein Praktikum bekommen und habe dann gesagt, so, ich muss jetzt nach Hamburg und dort das Praktikum machen. Ich pendel, ist kein Problem, machen Sie eine Ausnahme, ist super wichtig. Ich will das später machen, das muss ich jetzt schon anfangen. So.
Und hat er gemacht, oder?
Ja, musste er auch.
Also genau so habe ich das auch gemacht. Und ich glaube, genau so muss man das halt auch machen.
Ja, aber das war für mich immer so gar nicht so ein, ich lasse mich nicht aufhalten. Was ich hätte mich da ja aufhalten können von der Regel, dass wir das nicht machen dürfen. Es kam aber überhaupt nicht in meinen Kopf, weil ich immer ganz, ganz viel, also ich habe immer ganz, ganz viel gekämpft und so. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so dieses Jahr irgendwie entspannter und nicht mehr kämpfe seit 1-2 Jahren, was aber Schwachsinn ist, weil ich jetzt am meisten noch kämpfe, aber Früher habe ich viel gekämpft im Sinne von, ich muss dieses Praktikum bekommen und ich muss mein Abi, ich musste unbedingt mein Abi schaffen, damit ich auf diese Modeschule kann. Mhm. Und darf so kämpfen im Sinne von, ich muss kämpfen, damit ich die Hürden schaffe, die es gibt. Ja. Und das Kämpfen, was ich jetzt habe, ist halt so ein, ich kann ja eigentlich gar nicht so genau für was kämpfen, außer einfach nur gut sein, hoffen, dass mich die Leute dann sehen, die Regisseure oder die Produktion oder Formate, was weiß ich was. Ich kann ja einfach nur kämpfen im Sinne von, ich mache den Job, den ich mache, so gut wie ich kann. Ich mache so viel tolle Sachen, dass ich damit glücklich bin und dass ich dadurch was erreiche, kämpfen für meine
Rechte. Du meinst, weil es so keine klaren Ziele mehr gibt.
Genau.
Genau. Es gibt jetzt nicht, sie müssen ja, also du musst nicht mehr dein Abi machen,
genau,
um dann studieren zu können. Und dann ist der nächste Schritt klar. Jetzt ist halt ein bisschen diffuser. Ne? Ja.
Deshalb habe ich das Gefühl, ich kann nicht so richtig, also karrieremäßig kämpfen. Ja. Ich kämpfe ganz viel für andere Sachen, aber so für hochkämpfen in der Karriere. Da habe ich irgendwie, weiß ich gar nicht, wo ich hinkämpfen soll.
Naja, es geht ja auch darum, durchzuhalten zum Beispiel auch, oder? Und das ist ja, also mir ist heute Morgen eingefallen, als ich nochmal über unser Interview nachgedacht habe und vorbereitet habe, ich habe mich zum Beispiel auch mal bei MTV beworben. Das war damals noch so, das ist ja jetzt schon, keine Ahnung, über 20 Jahre her, da war MTV halt noch richtig normal im Fernseher. Ich weiß gar nicht mehr, wo das heute läuft.
Ist jetzt wieder Free TV.
Ist jetzt wieder Free TV, okay, cool. Aber da war das so, weißt du, da kam man von der Schule, hat den Fernseher angemacht, MTV lief.
Ja.
Und dann hat man Hausaufgaben gemacht und immer lief MTV. Ja. Und irgendwie war das so das erklärte Ziel. Und ich saß in Ostfriesland und dachte, wenn man da irgendwie so mitmacht oder so. Und dann habe ich mich da irgendwann beworben und habe zum Beispiel, wurde dann auch irgendwie, wir haben so eine Showreel gemacht, was auch nicht so einfach war in Ostfriesland. Mhm. Und aber als ich dann da mit meiner Freundin mit dem Bus nach Berlin gefahren bin zum Casting, habe ich komplett versagt. Komplett.
Echt?
Komplett. Also ich werde nie vergessen, wie ich da stand und gar nicht ich selber war.
Ja.
Und wie der Typ auf der anderen Seite halt die Kamera angemacht hat und dann schon in den ersten paar Sekunden gemerkt hat, so, das wird nichts. Und hat sich dann so irgendwas anderem gewidmet.
Oh, krass.
Und deswegen finde ich so, du setzt dich ja da durch, du machst das ja alles. Und es gibt ja auch viele unangenehme Situationen, wo man über sich hinauswachsen muss, etc.
Ja, ich habe da, also dieses vor der Kamera sein ist für mich so ein sehr natürliches Ding irgendwie, was mir auch sehr viel Spaß macht und wo ich so viel, ständig so viel Lob bekomme, den ich gar nicht verstehe, weil dann Leute sagen, wie machst du das und das? Oder sagen, ich habe mit so vielen Moderatoren gearbeitet, ich habe so viel Moderationstraining mit Leuten gemacht und es ist so selten, dass jemand einfach das einfach so macht.
Ja.
Und ich denke immer, ja, aber, also ich verstehe das dann auch immer, also ich verstehe das irgendwie nicht so richtig, weil ich einfach mache und
genau, so geht es mir heute auch. Ne? Heute sagen auch alle, oh, du hast so eine schöne Stimme oder wow, wie du das mal eben auf Knopfdruck dann irgendwie so moderieren kannst oder so. Aber kennst du auch die Situation, wo man, keine Ahnung, da hat man PMS, da hat man Liebeskummer,
absolut.
Hat man, weißt du, so, was machst du dann?
Also da ist es so, also erstmal zu dem noch, das ist, glaube ich, auch so, wenn man zum Beispiel schreibt und irgendjemand schreibt einfach fantastisch.
Mhm.
Und du sagst, wie kannst du so schreiben? Ich glaube, manche Leute haben ja auch einfach Talent und das kann man dann nicht erklären, das ist dann einfach so. Ja. Und jeder kann ja irgendwas.
Mhm.
Und wenn man Glück hat, kann man das, was man besonders kann, zu seinem Job machen. So, und dann ist es einfach das. Und man muss dann nicht so verbissen, hart daran kämpfen, weil man es eh in sich trägt. Ne?
Ja.
Aber ja, dieses mit schlechter Laune und so, finde ich auch ganz komisch. Da hatte ich auch letztens, ich hatte einen ganz, ganz schlechten Tag. Also ich war traurig, weil es ist was passiert.
Ja.
Und ich war trotzdem so da, dass ich am Ende den Film angeguckt habe und Angst bekommen habe, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich eigentlich so tief traurig war und trotzdem so, ich war nicht glücklich in dem Film, aber
du hast durchgezogen, man nennt das ja durchziehen eigentlich.
Und dann. Es ist einfach,
professionell sein.
Es sieht nicht anders aus als sonst.
Mhm.
Und ich war traurig, weil es ist was in der Familie passiert so, und es war, und ich konnte nicht da sein. Aber ich war dann dachte ich danach, okay, das ist jetzt professionell, ich bin professionell. Ist auch ein bisschen komisch, weil du dann denkst, du bist ja völlig bekloppt und schizophren.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist einfach der Job. Genauso kannst du ja nicht, wenn du mit einem Kunden sprichst oder wenn du irgendwo hingehst.
Ja. Nee, ich hatte das auch, ich hatte ein Fotoshooting für die Madame Und der ist extra aus München eingeflogen und alles war organisiert und in dem Moment stürzt mein Kind in der Kita und blutet und muss irgendwie ins Krankenhaus und irgendwie gucken, ob da irgendwas passiert ist. Und ich konnte es halt einfach nicht absagen, weil ich das unprofessionell gefunden hätte, weil so viele Leute damit dranhängen. Und im Endeffekt hat das auch alles geklappt, der Vater ist hingefahren und so. Aber es gibt halt einfach so Momente, da muss man einfach professionell sein.
Ja.
Ja.
Und das, also da, damit kann ich
sehr aber gut was umgehen. Wäre denn dein
aber Traum? Ja, Entschuldigung. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja jetzt, weil du gesagt hast, manchmal auch Hürden, die man meistern muss.
Ja.
Ich hatte Anfang des Jahres habe ich eine Sendung fürs ZDF gemacht zur Europawahl. Und das war, also ich bin politisch interessiert und ich bin auf jeden Fall, war ich da die Richtige, aber es waren halt Spitzenpolitiker da, wir hatten so eine Talkrunde mit sehr vielen Gästen, es war eine Aufzeichnung, die wir 3 Monate lang vorbereitet, also ich war 3 Monate in Vorbereitung, wir sind durchs ganze Land gereist, haben mit Erstwählern gesprochen, es war sehr, sehr aufwendig und hat sehr viel verlangt.
Ja.
Und normalerweise war alles, was ich sonst gemacht habe, so, dass ich, wenn ich einen Fehler machen würde, wenn ich einen Blackout hätte oder was Dummes, Falsches gesagt hätte oder so, hätte ich das immer noch sympathisch weglächeln können, weil ich ja eigentlich nur immer Sachen gemacht habe, die auf Menschlichkeit basieren. Also Mode und Musik, aber auch politische Sachen mal, aber eigentlich immer etwas, wo ich mich irgendwie hätte rauswinden können. Musste ich auch nie, aber das hatte ich im Gefühl. Und bei dieser ZDF-Sache war, also nicht nur, dass es ein Riesenstudio war und so viele Menschen da waren, sondern auch diese Spitzenpolitiker und ich ganze Zeit mir so einen Druck gemacht hatte, weil ich habe sehr hohe Erwartungen an meine Arbeit. Ich möchte immer alles sehr gut machen und bin sehr streng mit mir selbst, was auch nicht so gut ist, aber ich erwarte einfach, dass ich abliefern kann. So. Und da habe ich mir sehr, sehr viel Druck gemacht und war auch, eigentlich hatte ich das Gefühl, ich kann das gar nicht dann. Das war auch erst das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich dachte, ich stand da in diesem Studio und dachte, wow, ich stehe jetzt hier, wie bin ich hierher gekommen? Wie soll ich das meistern? Was letztendlich auch schon wieder völlig übertrieben war, weil ich mir immer viel zu viel Gedanken mache. Alles war super, alle waren zufrieden, alles war gut. Es war kein Problem, aber ich hatte ja so, keine Ahnung, sitze ich da mit Jörg Meuthen, Spitzenkandidat der AfD, dachte ich, und ich muss neutral bleiben, das kam ja dazu. Nicht nur dieses, ich wusste, ich war komplett in komplett allen Parteiprogrammen drin. Ich wusste alles, ne? Ich war super vorbereitet, aber trotzdem wusste ich ja nicht, was vielleicht passieren würde. Trotzdem muss ich dabei neutral sein, weil wir öffentlich-rechtlich sind. Davor die Sorge, dass ich irgendwas sage, was vielleicht nicht gut ist, also oder nicht gesagt werden dürfte. Da gab es so viele Dinge, auf die ich achten musste, die mich wahnsinnig verrückt gemacht haben, wirklich verrückt gemacht haben.
Und das ist alles hinter der Bühne passiert?
Oder schon in Moment, meinem Kopf ist das ja alles passiert.
Ja, aber du standst noch hinter der Bühne oder... Also war das der Moment, wo du rausgehst oder wann hattest du das?
Das war schon eine Woche vorher, während der Vorbereitung.
Ja.
Und dann in der Probe, weil wir da auch dann Stellproben hatten und so. Und das war auch immer alles noch nicht so klar. Und nach der ersten Probe, bei der ich wahnsinnig aufgeregt war, war noch nie bei einer Probe, ich war so aufgeregt, du kannst dir nicht vorstellen, wie, weil ich hatte solche Angst, aber eigentlich nur vor mir selbst, dass ich versage. Ich weiß auch nicht, wieso ich solche Versagensängste dann habe. Weil ich dann denke, hätte ich ja... Wenn ich jetzt hier stehe und denke, was ist, wenn ich versage, warum mache ich es denn überhaupt? Also da macht man sich ja selber so viele Gedanken, die kein anderer da hatte.
Ja.
Keiner hatte irgendeinen Zweifel. Alle fanden super, dass ich da war. Die wollten mich ja. Es war super, ne? Aber ich habe mich verrückt gemacht. Und dann nach der Probe wusste ich schon, wie wir stehen und so. Ich kannte das Studio. Dann kam es zur Aufzeichnung. Auf einmal hatte ich eine halbe Stunde vorher wie so ein Switch. Ich war da, ich hatte Lust, ich dachte, geil, dann ging's los, ich war nicht aufgeregt, dann dachte ich schon wieder, ich bin schizophren. Dann ging's los, ich war so, ja, let's rock, es war fertig, ich dachte, ich will gleich nochmal. Also das war eine ganz, ganz, ganz komische, emotionale Achterbahn, die mir aber sehr viel geholfen hat, weil ich finde immer, wenn man so Sachen macht, bei denen man denkt, oh, ich schaffe das nicht oder wie soll das gehen, lernt man daraus so viel.
Ja, was hast du denn gelernt in dieser Woche, um dich selber zu beruhigen?
gar nichts. Ich habe mir Baldrian gekauft.
Das heißt, ich bin
zur Apotheke gegangen und habe mir Beruhigungsmittel gekauft. Ja, weil die Woche aber auch, ich habe auch in der Zwischenzeit ganz viel gedreht. Ich hätte auch weniger machen müssen. Ja. Ich hätte mich einfach auf diese eine Sache vorbereiten sollen. Aber ich will auch immer alles machen, weil ich immer alles so toll finde und so gute Sachen gibt irgendwie, die ich machen kann. Hm. Und habe sehr viel, dann noch den Dreh dazwischen und den, hätte mich aber vorbereiten müssen, habe voll wenig geschlafen. Ich war eigentlich
konntest
in so einem,
gut auf dich aufpassen in der
genau,
Zeit.
Genau, ich war in so einem krassen Tunnel, auch so soziale Kontakte.
Ja.
Also da habe ich gelernt auf jeden Fall, dass ich weniger machen sollte. Und ich habe gelernt, dass ich tatsächlich, wenn Leute mich so einschätzen, dass ich was schaffe, dann schaffe ich das auch. Und ich sollte nicht an mir zweifeln.
Hm.
Und danach dachte ich wirklich, ich kann also Studiosituationen mit Interviewgästen. Und ich habe in dem Moment, dachte ich auch vorher, naja, wenn es halt jetzt nicht klappt, mache ich einfach keine Politik mehr.
Hm.
So.
Weil genau, aber es ist dachte, ja immer die Frage, was soll eigentlich passieren, oder?
Ja, und ich kann ja auch nicht, dachte ich mir, Dann ist es das vielleicht einfach nicht. Und danach dachte ich, super.
Ich bin die neue Anne Will.
Es war so echt so, ja, ich hab da keine Angst vor.
Ja.
Ich habe da keine Angst mehr vor, weil wenn man was geschafft hat, dann weiß man, ich habe da keine Angst mehr vor, ich schaffe das. Und jetzt zum Beispiel letzte Studiosituation, großes Studio mit Gästen und so weiter, war Yo MTV Raps. Ich mache jetzt Yo MTV Raps, ist ab September wieder da. Und da war es so, also da fühle ich mich eh zu Hause, das ist so Hip-Hop, keine Ahnung, das ist so thematisch eh alles cool. Und dann noch mit der Studiosituation und so weiter war ich so entspannt, weil ich die ganze Zeit nur dachte, also ich dachte, es kann eh nichts passieren.
Ja.
Weil ich dachte, wenn diese ZDF-Nummer so gut von der Bühne ging. Und das so.
Aber es ist eigentlich, ich fand das so süß, dass du gesagt hast, eigentlich halten wir uns alle ja nur selber auf.
Ja.
Also wir selber halten uns ja nur auf. Das merke ich auch mal, man baut sich da so einen inneren Richter auf, ne, der einen irgendwie zurückhält, etwas zu tun.
Ja.
Und man ist aber nur das selber.
Ja, absolut. Also ich würde trotzdem immer sagen, ich mache immer alles.
Mhm.
Auch wenn ich denke, ich kann das nicht. Auch bei Grazia oder so waren auch oft Sachen, wo ich dachte, eigentlich würde eine Assistentin das gar nicht machen.
Mhm.
Ich mache das jetzt aber einfach.
Mhm.
Oder ich hatte mal, es gibt immer das Reeperbahn Festival und da gibt es immer die Warner Music Night und 2016 oder 17 sollte ich die zum ersten Mal moderieren, weil ich habe für Warner so verschiedene Formate gemacht und die fanden mich dann so toll, dass sie meinten, ich soll jetzt die Warner Music Night moderieren. Da dachte ich, das kann ich nicht machen, weil ich vorher, glaube ich, nie was anmoderiert habe oder so auf einer Bühne mit vielen Leuten. Und da war ich auch beim ersten Mal richtig aufgeregt. Also das war mein, da war ich, ich war nie vorher so aufgeregt wie in dem Moment, weil ich weiß gar nicht warum. Und dann ging das auch super von der Bühne und danach war ich super entspannt. Und dann in Folgejahren habe ich es auch immer gemacht und auch zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr Liam Gallagher anmoderiert, was auch super beeindruckend war, weil Liam Gallagher ist ja so der Überrockstar, also zumindest verhält er sich ja so, ne?
Ja.
Es war auch so, er kam rein, alle mussten den Raum verlassen, nur noch ich musste da sein, weil ich sollte es ja anmoderieren. Es war super angespannt, weil er hat auch so eine Brille auf. Er spricht auch mit niemandem. Also ist so richtig krass.
Ja.
Und ich fand es aber, also ich war so aufgeregt, aber excited aufgeregt.
Ja.
Aber nicht mehr aufgeregt, weil ich gleich einmal diese schlimme Aufregung hatte. Die habe ich überwunden. Und danach dachte ich, kann ich jetzt immer machen. Und auch wenn ich jetzt irgendwas auf einer Bühne, Awards oder was auch immer, moderiere ich und denke immer, also ich weiß einfach, dass ich das kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist dieses, dass man daher keine Hürden haben sollte. Und wenn.
Und irgendwann sollten wir uns das als Frauen auch mal bewiesen haben, oder?
Ja.
Irgendwann sollten wir auch mal so einen Haken machen und sagen, ich kann was. Ich kann sogar richtig viel und das ist jetzt einfach okay. Ich muss es mir nicht immer wieder beweisen.
Ja.
Hast du denn schon mal was richtig verkackt?
Ja. Ich habe einmal ein Interview verkackt mit. Nee, eigentlich habe ich es nicht verkackt.
Mhm. Weil das ist ja die Angst, die man hat eigentlich, dass man denkt, ich scheitere jetzt gleich. Was ist das Schlimmste, was passiert,
aber
ich scheitere? Aber eigentlich tut man es selten.
Ich habe, dieses Interview zum Beispiel, ich habe eine Band interviewt, die beiden waren auf LSD.
Nicht deine.
Eigentlich haben die es verkackt. Aber das war für mich das schlechteste Interview. Aber eigentlich habe ich das ja nicht verkackt. Nö, ich habe sicherlich schon einiges verkackt. Aber.
Und du konntest in dem Moment nicht sagen, habt ihr LSD genommen?
Die haben es mir ja selbst irgendwann gesagt. Naja, im Endeffekt war es auch witzig.
Ja.
Wahrscheinlich war es einfach, man konnte es nicht.
Das Ding ist ja, wir haben ja mal Angst, dass irgendwas schief läuft. Aber oft ist es ja, wenn in dem Moment, wo was schief läuft, beginnt ja eigentlich erst das Spannende.
Ja, aber da war es auch so, es war nicht mal, du denkst, man hätte halt irgendwie das witzig machen können, aber irgendwann war es okay, Leute, wir können es jetzt auch einfach lassen. Es war so,
okay.
Das war einfach,
ja.
Aber das war kein Verkacken. Eigentlich war das eine unglückliche Situation, glaube ich. Also ich glaube, wenn verkackt, ich weiß, was ich mal verkackt habe. Ich habe mal bei Grazia als Assistentin, da, wie war das denn nochmal? Wir hatten irgendeine Produktion und ich habe eine Brosche, ich glaube sogar eine deutsche Brosche oder so,
okay,
aus Versehen weggeschmissen.
Also ja, so ein paar tausend Euro hast du dann weggeschmissen.
Ja, oder ich habe sie irgendwie, oder irgendwas, ich weiß nicht genau, was war. Es war auf jeden Fall schlimm.
Und was ist dann
passiert?
Und im
Endeffekt war es nicht schlimm.
Ja.
Weil das ist auch
versichert. Ich hab
ja, und das ist kein Menschenleben oder so. Ich habe eine Freundin, die ist Anästhesieassistentin, die legt Babys eine, oder ja, Kindern, Babys eine Narkose.
Ja.
Und dann denke ich mir, wie zum Teufel kann ich mich über eine Brosche aufregen, während sie einem Baby eine Narkose legt?
Mhm.
Das finde ich, ist, da kann man verkacken.
Ja.
Und da, sowas könnte ich auch nie machen. Weil wenn meine einzige Sorge ist, dass irgendwer am Ende sauer auf mich ist oder so, also komm mal, das ist echt nicht schlimm.
Ja, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Was ist denn dein großer Traum eigentlich? Also du sagst, du hast jetzt keine Ziele, aber was wäre so dein Traum? Gibt es eine Sendung, die du moderieren möchtest oder?
Das ist halt das ist ein totales Problem für mich. Das ist gerade mein Thema, weil ich ständig nach meinen Zielen und Träumen gefragt werde und ich das nie weiß und es stört mich so, weil ich weiß, wenn ich Ziele und Träume habe, dann arbeite ich noch effektiver und motivierter und besser, weil ich dir denke, ich muss das erreichen. Aber ich denke so gar nicht. Ich denke auch gar nicht so.
Vielleicht braucht man das ja gar nicht. Vielleicht sind Ziele ja gar nicht das Nonplusultra.
Oh, danke. Ja, weil ich bin auch nicht so, die Leute kommen dann an und sagen Karrierefrau oder so und ich bin aber gar nicht so, ich bin gar nicht so in meinem Denken.
Ja, sondern wie denkst du denn eher?
Ja, ich würde auch eher mit meiner Oma in Urlaub fahren, anstatt zu sagen, ich muss jetzt das nächste Ziel erreichen. Mhm. Ich denke nicht so. Mhm. Für mich sind Jobs und so eine Leiter, ich habe mich so eine Leiter, die ich auch hochklettern will. Es passiert irgendwie und das ist super cool. Mhm. Und ich bin dankbar und habe richtig große Lust darauf, aber ich denke gar nicht, ich will Karriere machen und keine Kinder oder so. Mhm. Ich würde viel lieber Kinder haben als eine tolle Karriere. Mhm. Ich glaube, dass es viel mehr bringt dir selbst und dem Kind und allen, als irgendwie Chefin von hier und da zu und was
weiß ich. Aber irgendwie musst du ja dein Leben auch ein bisschen finanzieren, ne? Oder
stimmt, aber ich zum Beispiel würde auch eher weniger, also ich könnte auch, wenn ich würde eher in einem Café jobben und dann, oder im Restaurant oder was weiß ich was, nee, Restaurant ist noch zu stressig, in einem Café. Ja, weil dann hast du ja auch keine Zeit, das ist ja nur. Aber irgendeinen Job haben, der mich einfach erfüllt, weil da nette Menschen sind und ich vielleicht nicht so viel Geld verdiene, weil ich brauche nicht, ich muss nicht viel Geld haben. Als ich studiert habe, hatte ich gar kein Geld und war trotzdem sehr glücklich und hatte ein super Leben so. Deshalb weiß ich, dass ich kein Geld brauche. Ich bräuchte eher gute Leute um mich herum, gutes Umfeld. Und dann bin ich auf jeden Fall viel glücklicher, als dass ich irgendeine Stelle habe, wo andere Leute sagen, wow, wie hast du das denn geschafft? Und verdienen irgendwie das und das Geld. Mm. Das ist für mich nicht das Nonplusultra. Mm. Und das ist nicht das, was mich glücklich macht. Also,
was macht dich denn glücklich?
Achterbahnfahren.
Immer noch?
Immer noch. Es ist immer so krass. Noch? Ich bin vorletzte Woche Achterbahn gefahren und dachte wieder, geil, das ist so toll.
Hast du das nicht früher bis zum Erbrechen gemacht?
Nee, weil wir waren nicht auf so vielen Jahrmärkten, wo Achterbahn waren. Aber ich war auch immer viel in Freizeitparks und so.
Ja.
Und finde Achterbahn einfach unfassbar toll. Aber ich habe letztens, ich habe mir die Coaster-App runtergeladen.
Was ist denn?
Alle reden von Coaster. Das ist so ein eine Sternzeichen-App, sag ich mal. Und dann siehst du aber deinen Aszendenten und so und du kannst mit deinen Freunden deine Freunde adden und man sieht, wo man gleich ist. Und es ist sehr, du kannst sehr viel erfahren über dein Sternzeichen und dein Wesen. Und da stand, dass Erfolg mich glücklich macht.
Welches Sternzeichen bist du?
Widder.
Okay. Mhm.
Und dann war ich beleidigt, weil ich dachte, ich will nicht so ein Erfolgsmensch sein, ich finde es doof. Und am nächsten Tag habe ich mit einem tauben Menschen gedreht. Mhm. Und wir haben dann, und ich habe dann auch ein bisschen Gebärdensprache gelernt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einen ganzen Satz gesagt. Und das hat jemand gefilmt. Und im Video sieht man, wie, dann bin ich fertig mit meinem Satz und ich strahle so und ich war so glücklich. Ja. Und ich dachte, krass, da war ich so stolz auf mich und so glücklich, dass ich diesen Satz sagen konnte. Ja. Dass ich dann wusste, ja, Erfolg ist ja nicht nur, Geld. Du wurdest befördert, sondern Erfolg ist ja auch, ich habe geschafft, es in Gebärdensprache zu sagen. Oder
ich nehme mir was vor und erreiche
das. Ja. Oder ich habe letzte Woche habe ich Bratreis gekocht aus Blumenkohlreis zum ersten Mal. Ich wollte es die ganze Zeit machen, aber ich bin noch voll selten zu Hause. Ich koche voll selten, weil ich einfach, eigentlich bin ich jeden Tag woanders. Dann habe ich diesen Blumenkohl-Bratreis gemacht. Und der war so lecker. Und dann saß ich zu Hause und war richtig stolz und habe wieder gedacht, ja, das ist der Erfolg, der mich glücklich macht.
Ja, also die kleinen Dinge eher.
Aber auch große. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel gab es so einen Vorfall. Nee, diese Woche, ist dann auch Sonntag.
Ja.
Diese Woche gab es so einen Vorfall, da hat mir jemand was berichtet über Instagram und ich habe das dann thematisiert bei Instagram. Und letztendlich haben wir dadurch, dass ich diese Instagram-Story gemacht habe, es war ein rassistischer Vorfall, hat die Bundespolizei ermittelt, verschiedene Medien haben darüber berichtet, die FAZ, NDR und sonst was. Und die FAZ schreibt im Artikel, Aminata Belli hat darauf hingewiesen und ich war so, wow.
Wow, okay,
das ist
cool.
So toll, dass ich die Möglichkeit habe, mit meiner Reichweite Dinge nicht einfach nur anzunehmen, sondern die zu thematisieren und Leute hören dann zu.
Ja.
Da war ich wieder glücklich. Und dann dachte ich, es ist auch diese Art von Erfolg.
Weil ich denke da auch oft drüber nach, über das, wie nutzen wir unsere Reichweiten. Weil du bist ja auch, glaube ich, bei 40.000, 48 oder irgendwie sowas. Ich bin nur bei 50.000. Aber das hat ja so eine Macht, das sind ja echte Leute, die dahinter sitzen. Und man könnte es jetzt Sinfluencing nennen.
Aha!
So nennen das ja viele. Aber man kann damit ja viel erreichen. Also hättest du da... Hast du dir da auch was vorgenommen? Hast du dir gedacht, okay, ich möchte das nutzen, ich möchte mehr gegen Rassismus machen, ich möchte politischer sein?
Ich möchte gar nichts. Hm. Alles das, was ich mache, kommt aus mir natürlich heraus.
Okay.
Und ich würde genauso über, also wenn ich was anspreche und in einem Posting erkläre, dass man einen schwarzen Täter nicht benutzen sollte, um rechte Hetze zu betreiben, dann würde ich das immer machen. Mhm. Ob ich 10 Follower habe, das würde ich selbst bei Facebook posten, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich noch in der Baller Grazia sitzen würde und keine Follower hätte oder so.
Ja.
Das ist sowas, was ich einfach aus einer Natürlichkeit heraus mache, weil es für mich absolut klar ist, dass man sowas sagen muss.
Mhm.
Deshalb denke ich nicht darüber nach, dass ich irgendwas machen sollte oder so. Aber mir ist meine Reichweite auf jeden Fall bewusst, auch weil mir ja ganz viele Menschen schreiben, sich bedanken und sagen, wie wichtig das ist. Seien es schwarze Menschen, die sich dafür bedanken und sagen, gut, dass du die Community voranbringst. Oder weiße Menschen, die sagen, krass, das, was du gerade gepostet hast, hätte ich niemals für möglich gehalten. Also wenn zum Beispiel jemand kommentiert, bei mir kommentiert, ihr Scheiß Affen, geht zurück in euren Urwald, dann poste ich das und dann sagen Leute, oh Gott, ich wusste nicht, dass es Leute gibt, die dir sowas schreiben.
Ja.
Und das allein schon finde ich dann richtig gut, weil ich weiß, dass ich damit wiederum erklären kann, warum so viele Leute sagen, Rassismus ist da und wir müssen ihn bekämpfen.
Mhm. Weil, aber wenn du man hast dir nicht vorher ein großes Konzept gemacht, das meinst du?
Nee.
Du gehst nicht konzeptionell daran, und hast dir überlegt, hier, das sind meine Botschaften, die will ich an meine Frau bringen, sondern ich denke nur halt immer, also ich überlege jetzt gerade eher, wie kann man das noch regelmäßiger nutzen, um sich für gewisse Themen stark zu machen.
Das wäre natürlich, ich müsste das eigentlich machen. Ich weiß, dass ich das könnte, ich weiß, dass ich die Fläche habe, ich weiß, dass ich das Netzwerk habe. Mein Problem ist einfach, dass ich kein Konzeptemensch bin, dass ich von einem Tag in den anderen gehe einfach und immer sage und denke, was ich gerade sage und denke.
Aber damit tust du doch viel.
Ja,
du
brauchst ja, aber ich könnte das ja auch so
noch konzeptioneller machen.
Und ich rede ja genauso über Rassismus wie über Feminismus zum Beispiel oder andere Themen. Oder wenn ich einen Tag lang Leute darüber aufkläre, dass ich mit einem tauben Menschen drehe und dann zum Beispiel thematisiere, dass man auf gar keinen Fall taubstumm sagen darf, was ich vorher auch nicht wusste vor meiner Recherche. Gehörlos oder taub. Viele finden aber gehörlos auch nicht gut, weil das impliziert, dass dir was fehlt.
Ja, und wie sagt man es dann korrekt?
Die jüngeren Leute würden sagen taub, aber ich habe dann auch eine Story gemacht und mit Betroffenen gesprochen. Ja. Die einen sagen lieber gehörlos, die anderen sagen lieber taub. Auf jeden Fall niemals taub, stumm.
Okay.
Weil stumm sind taube Menschen nicht, weil sie können ja sprechen nur mit halt in einer anderen Sprache als unsere Sprache.
Ja.
Und solche Sachen, Themen, also ich habe hier ganz, ganz viele Themen, die irgendwie aufkommen, die aber in meinem Leben aufkommen, die ich dann hinterfrage und die ich dann öffentlich hinterfragen kann und dadurch Diskussionen anstoßen kann. Was mir einfach Spaß macht, aber das habe ich nicht. Das könnte man natürlich, ich könnte natürlich, ich müsste mich einfach mal hinsetzen und überlegen, was will ich machen? Will ich eine Talkshow haben, in der ich Sachen bespreche, anstatt irgendwas auf Instagram zu machen oder so? Aber da ich jeden Tag.
Aber was manchmal führt das ja so, auch so.
Gar nicht.
Aber manchmal führt das auch Stück für Stück, indem man sich einfach ausprobiert. Du probierst dich ja aus bei Instagram, oder? Und manchmal führt das Stück für Stück dann auch in die richtige Richtung. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe mir nie vorgenommen, einen Podcast zu machen.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann mal irgendwie, habe ich plötzlich den von Matze angefangen zu hören und habe gemerkt, das macht ganz viel mit mir. Und dann kam so eins zum anderen, habe ich da mich mit jemandem drüber unterhalten und der hat gesagt, du hast eine schöne Stimme. Und habe ich gesagt, ich habe eine Horrorstimme. Ich habe meine Stimme immer als schlimm empfunden, immer. So, weißt du, so. Und dann kommt so Stück für Stück, kommt sowas zusammen und man probiert das mal aus und dann merkt man, krass, da kriegt man so ein riesen Feedback. Man kann auch in Sachen reinstolpern, finde ich, weißt du, wie ich meine? Und es ausprobieren und dann merkt man und dann formt sich was. Man kann nicht bei allem sich immer hinsetzen und sagen, das ist mein Ziel und so soll das jetzt laufen.
Ja. Ja, so funktioniert die Welt ja eh nicht. Aber so funktioniere ich zum Beispiel auch nicht.
Yeah.
Ich gehe auch immer von ein Ding ins andere. Aber ja, müsste man das mal. Nee, vielleicht muss man gar
genau,
nichts.
Genau, man muss eigentlich auch gerade sagen.
Es ist immer ja alles gut. Ja. Es läuft alles super, es macht Spaß.
Ja.
Die Leute sind glücklich und dankbar. Das finde ich, das ist für mich das Tollste. Die Nachrichten, die ich bekomme, auch von jungen, schwarzen Menschen, die sagen so, ich trage jetzt meine Haare offen und mache keinen Zopf mehr, weil ich das so denke, krass.
Ja, aber deinen YouTube-Kanal hast du ja geschlossen, ne?
Ja, ich habe tatsächlich alle Videos auf privat gestellt, weil ich gemerkt, also weil ich habe 2012 damit angefangen. Es war so, da gab es auch irgendwie noch nicht mal Influencer, glaube ich. Also da hat man auf jeden Fall kein YouTube gemacht, um Geld damit zu verdienen. Mhm. Das war voll utopisch. Dann habe ich da auch oft, also wenn ich mir jetzt Videos angucke, dann sage ich da oft Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr so sagen würde. Manchmal denke ich jetzt auch, vielleicht bin ich auch zu politisch korrekt oder ich bin einfach, keine Ahnung, jetzt woke und denke bewusst über das nach, was ich sage, wie ich sage und wie es ankommt, weil das was ausmacht. Und früher habe ich auch mal Sachen gesagt, die ich jetzt nicht mehr so sagen würde. Und dann sehen das jetzt Leute, können das, manche Leute sind ja so, die sehen ein Video von 2013 und denken, das bin ich. Bin ich ja auch, aber eigentlich war das die Aminata.
6 Jahre jünger,
Und sorry, gerade in dieser Zeit jetzt, wo man irgendwie erwachsen wird, ist das, was man mit 21 gesagt hat, nicht unbedingt das, was man mit 27 denkt. Deshalb habe ich das alles weggemacht. Und weil ich auch irgendwie zu privat war teilweise. Und besonders jetzt mit der, je mehr Aufmerksamkeit man bekommt, desto wichtiger ist einem eigentlich, dass man Privates privat hält, weil ich.
Worüber also, hast du denn da gesprochen, als du zu privat
warst? Weiß ich gar nicht, aber ich habe Angst, dass ich irgendwie. Also das Ding ist, ich weiß ja, dass je mehr ich mich gegen Rassismus und so einsetze, desto mehr Leute hole ich auf meine Seite, die ich da gar nicht haben möchte. Und da muss man aufpassen.
Ja, du hast zum Beispiel so süß deiner Mama beim WDR auch gesagt, Mama, das mit dem Geotagging lassen wir jetzt mal lieber.
Ja.
Die hat irgendwie getaggt, wo ihr wohnt, ne?
Ja, ja. Das geht halt nicht. Nee. Weil ich habe, es gibt, also nicht nur irgendwie.
Mache ich auch nicht. Hab noch nie, also ich blogge ja seit 10 Jahren und man kann nicht erkennen, wo wir wohnen.
Ja.
Die Adresse dieses Büros steht nicht im Impressum, einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Ich glaube, man muss da einfach sehr vorsichtig sein, wenn man im Internet unterwegs
Absolut.
Ist. Alles andere ist sehr, sehr naiv.
Absolut.
Ja. Sag mal, du hast ja nie wirklich gelernt zu moderieren. Du hast dir das ja alles selber beigebracht, oder?
Also ich habe jetzt mittlerweile schon mal Moderationstraining gemacht.
Ja.
Aber ich habe früher, ich habe das einfach gemacht. Aber ich glaube, also ich komme ja aus einer Schaustellerfamilie, da glaube ich, ist es eh schon mal so ein bisschen im Blut, dass man ja, also man muss ja auch so rekommandieren und so weiter. Und das ist halt, muss halt mit Leuten
sprechen,
hier ansprechen und so. Ja. Und ich habe schon zum Schüleraustausch zum Beispiel, da war ich 15, hatte ich so eine Digicam dabei und habe immer so wie so Vlogs gemacht.
Ja.
Die es da aber auch, vielleicht gab es die, aber ich kannte mit 5, also da gab es noch keine YouTube-Vlogs.
Ja.
Follow me around. Aber ich habe sowas gemacht, weil da gab es auch keine Smartphones.
Ja.
Da habe ich immer so Videos gemacht und mit der Kamera geredet und alles gezeigt und die Videos dann zu meiner Mutter geschickt, damit sie halt sieht, wie
auch
ich,
wie, ja,
wie die Schule ist und so einmal im Monat irgendwie.
Ja.
Und hatte da richtig Lust drauf. Und ich habe mich auch früher auch völlig beknackt. Ich hatte diese Digicam, die Digicam war halt, ich fand die so toll. Ich habe mich selbst aufgenommen mit der Digicam und erzählt, was meine Träume, Ziele, Wünsche sind, so mit 14. Und dachte immer, ich nehme das jetzt alles auf und gucke mir das dann später an. Und das ist ja eigentlich auch bekloppt. Wieso würdest du...
Ja, was bestes Moderatorentraining, sowas, oder?
Oder ich habe zum Beispiel auch in der Schule, wenn da Aufführungen waren oder so, habe ich die immer moderiert. So, ich war immer, es war irgendwie immer schon so da, ich weiß nicht.
Aber jetzt hast du dich ein bisschen professioneller auch aufgestellt, oder? Du hast eine Managerin, glaube ich.
Ja, aber ich habe schon seit 3 Jahren Management. Und ja, und was wolltest du noch aufzählen?
Nee, weiß ich nicht, hast du noch das, was? Hast du so ein Team um dich rum aufgebaut oder so? Die dich beraten oder wen, mit wem besprichst du Karrierefragen?
Mit dir.
Du meinst, das ist gerade ein Coaching.
Nee, ja, also ich habe Management und mein Management ist so, dass die halt die Anfragen bekommen quasi, aber ich alles sehe, alles, was ich mache, entscheide ich. Alles, was, also wenn ich Fragen habe, klar, frage ich meine Managerin, aber eigentlich ist meine Managerin quasi, wir sind ein Team und arbeiten zusammen, aber sie macht das, was ich zum Beispiel nicht kann, sagen wir, Rechnungen schreiben. Also das macht das nicht sie, sondern die Agentur, ne? Organisieren, Pläne machen, Rechnung schreiben, Termine ausmachen, Zugfahrten legen. Also wenn man mit mir spricht, ich weiß nicht mal, was ich übermorgen mache und wie ich dann von A nach B komme und so. Ich bin halt sehr, also ich bin sowieso schon sehr unorganisiert von Haus aus. Und mit dem, was jetzt alles ist, ist es für mich nicht zu bewältigen. Es ist einfach, es kommen super viele Anfragen und es ist super viel Organisatorisches. Und da es jeden Tag auch was anderes ist, muss alles immer super geplant sein, weil das sonst nicht funktionieren würde.
Und die halten dir deinen Rücken frei.
Genau.
Ja.
Oder auch so so Verhandlungen, Verträge lesen, alles das.
Geil, so das, hätte ich auch gerne.
Ja, das ist auch das Wichtigste, finde ich, was ich gelernt habe. Sobald du kannst, gib Sachen ab.
Ja.
Wenn, also Sachen, die du nicht machen möchtest und du musst die dann nicht machen, gib sie ab. Und es ist okay. Und es ist selbst okay, wenn man als Redakteurin der Praktikantin sagt, sie soll irgendwie das und das machen, wo man ja als Praktikantin immer denkt, ja, also die Redakteure, die haben ja eh nicht viel zu tun. Und dann wirst du befördert und dann denkst du, okay, hab jetzt verstehe ich, warum die immer so gestresst waren. Und dann denkt man an der Position aber trotzdem noch, ja, also ich weiß nicht, was die Ressortleitung die ganze Zeit macht. Ja. Aber logisch, wenn du dann wieder weiter bist, denkst du, was macht die Chefredaktion eigentlich? Und so geht es ja immer weiter. Das ist aber alles berechtigt.
Ich habe das auch mit Müttern gehabt früher, dass man so dachte, Gott, was haben die denn für ein Hassel? Ich meine, die sitzen ab 3 auf dem Spielplatz in der Sonne mit ihren Kindern und essen Kekse.
Dachtest du wirklich?
Und jetzt denke ich manchmal so, dass ich auch, auch meinem Team gar nicht erklären kann, was ich schon alles morgens erlebt habe oder warum ein Urlaub nur bedingt erholsam ist oder dass ein Wochenende nicht bedeutet, dass man sich toll erholen kann und viel schläft. Und ich habe das aber, vielleicht kennst du das auch, je älter ich werde, dass ich mich dann ertappe, dass ich nochmal an Leute zurückdenke und denke, oh fuck.
Genau.
Ich verstehe jetzt, was die damals, warum die immer so fertig aussah. Oder habe nochmal rückwirkend mehr Respekt vor Menschen, weil ich so denke, okay, jetzt weiß ich, was du durchgemacht hast. So.
Absolut. Und deshalb, wenn man kann, abgeben. Finde ich echt.
Und was ich noch so spannend fand, war in einem Video, das war wunderschön gedreht, auch auf dem Jahrmarkt, ich glaube.
Ach, Germania.
Ja, Germania. Ich fand das so toll, wie du über deinen Papa geredet hast, dass du, weil ich glaube, es geht,
auch zum Thema so Schicksal, wenn man so, das ist ja ein Schicksal, wenn der Papa einen mit 2 Jahren verlässt und in ein anderes Land zurückgeht und du hast dann auch gesagt, du warst die einzige Schwarze und dein Papa fehlte dir als Identifikationsfigur und du hast das irgendwie so cool erklärt, dass du gesagt hast, so, und dann bin ich da hingeflogen.
Ja,
ich finde das so toll, weil so, die Alternative wäre gewesen zu sagen, mein Vater hat mich verlassen.
Erstmal bin ich gar nicht traurig darüber, dass mein Vater weg war. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich für mich und meine Entwicklung war es, glaube ich, sehr gut, ohne Vater aufzuwachsen. Ich glaube, dass mich das voll stark gemacht hat. Mhm. Ich glaube, dass ich dadurch mir selber ganz viel
beigebracht hast.
Ja, und erkämpfen musste oder verstehen musste und so. Ich glaube, und weil das natürlich nicht einfach ist. Und ich glaube, wenn man in super behütet aufwächst und so und nicht so viel struggelt vielleicht.
Wobei, meinst dann du nicht, wir strugglen alle, egal wie behütet
ja, ich glaube, alle strugglen, aber ich glaube, Leute, die mehr zu mehr strugglen, wissen einfach, dass sie kämpfen müssen. Ja. So, keine Ahnung.
Ja.
Deshalb irgendwie habe ich da das Gefühl, das war schon alles gut so. Also abgesehen davon auch, dass ich total glücklich aufgewachsen bin, super Familie, Vater, Mutter, nicht Vater, Mutter,
Oma, Opa.
Ja. Mutter und so, alle, und ich habe auch Stiefvater, also es war alles immer große Familie, alles super. Deshalb habe ich da nie was vermisst, weil wenn man was nicht hat, kann man das ja nicht vermissen. Aber ja, mit diesem, ein schwarzer Mann wäre halt auch noch cool gewesen eigentlich da, ne? Und dass ich dann dachte, ich fliege da jetzt einfach hin, war für mich, glaube ich, auch gar nicht so eine Sache. Und ich habe, letzte Woche meinte erst jemand zu mir, das ist ja so mutig, dass du einfach alleine nach Gambia geflogen bist. Und ich dachte, ja, aber
aber hattet ihr denn Kontakt? Also habt ihr manchmal telefoniert?
Nö.
Aber wusste der, dass du kommst?
Ja, aber nicht von mir.
Ah ja.
Oder doch, ich glaube, ich habe... Nö. Also wir haben einmal telefoniert, da war ich 15 oder vielleicht zweimal. Und dann habe ich noch meine Geschwister gefunden. Ich habe ja noch dann Halbgeschwister und so.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie über meinen Bruder...
Ach, du hast die selber recherchiert, über Facebook oder was?
SchülerVZ damals.
Ja.
Ja, und dann habe ich Kontakt zu den Schwestern aufgenommen, die sind in Deutschland. Und dann habe ich Kontakt zum Bruder über die bekommen. Und über den, dann hatte ich dann irgendwann, dachte ich, der hat mir dann geholfen quasi und gesagt, dass er mir einen Platz organisiert, wo ich schlafen kann. Und habe auch dann gesagt, gut, wenn wir ankommen, dann holst du mich erstmal ab. Ich habe auch meinem Vater gar nicht gesagt, dass er kommt. Schon, ne?
Schon, also, da ist auf einen anderen Kontinent zu fliegen und nicht zu wissen, wo man da so schläft, ob man den Vater trifft.
Ja, und vor allem,
du warst vorher auch noch nie in Afrika, oder?
Doch, ich war ich war zweimal in Gambia vorher mit meiner Mutter.
Ah, okay.
Bis, ja, auch, ja,
zweimal mit meiner Mutter, aber da war ich ja klein. Da ist nur deine Mama mit dir hingeflogen.
Nee, da war ich auch. Also ich habe ihn vorher gesehen, aber da war ich ja 2.
Auch klein. Ja, okay.
Die haben sich dann getrennt. Und die waren 10 Jahre verheiratet vorher. Ja. Also meine Mutter war da öfter auch da. Und dann war ich, also das letzte Mal da, als ich 2 war. Und dann war ich noch in Südafrika und Namibia vorher. Aber das hat auch nichts mit Gambia zu tun. Und dann bin ich nach Gambia. Und also rückblickend finde ich es, glaube ich, auch ganz schön. Mutig. Aber in dem Moment fand ich es nicht. Für mich hat es sich irgendwie total natürlich angefühlt, weil ich auch irgendwie mein Leben lang dachte, eines Tages fliege ich dahin. Und irgendwie, ich weiß auch, mit meinem ersten Freund war es dann auch so, der war dann so, er kommt mit. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich alleine dahin geflogen bin. Weil das war auch alles viel zu viel. Ich musste das so doll, also man musste es so verarbeiten, das ist so unglaublich doll einfach.
So viele Emotionen.
Ja, dass man, glaube ich, wenn man allein ist, am besten da durchkommt. Und es ist aber auch, es tut ja auch weh, ist ja auch hart. So ein bisschen.
Was war hart zu sehen, dass dein Vater noch mehr Familien hat? Oder?
Nee, das war alles schön und so, aber es ist emotional einfach hart, wenn du vor ihm stehst und denkst, das ist mein Vater, ich kenne den aber gar nicht und ich bin jetzt hier in Gambia und das sind meine Wurzeln, aber es ist alles total fremd und du bist allein. Du hinterfragst ja auch total viel und es ist einfach so,
was hast du hinterfragt, overwhelming in dem Moment?
Ja, alles, ne, also deren Beziehung. Und dann hat man auch einmal, man wird ja auch, wenn man älter wird, versteht man ja auch erstmal, dass die Eltern, dieses Konzept gab es ja für mich da auch gar nicht, Eltern. Aber dass Eltern auch nur Menschen sind. Dass die Mama auch nur ein Mensch ist. die auch Fehler gemacht hat vielleicht oder die ja verliebt war, die Gefühle hat, die zerbrechlich ist, die vielleicht auch gar nicht weiß, was sie machen soll. Darüber denkt man nicht nach, weil man ja denkt, die Mutter ist die Mutter. So. Mhm. Und die weiß alles und die kann alles und die heult auch nicht oder so. Mhm. Und da habe ich erst verstanden, dass die ja auch eine Beziehung hatten. Mhm. Dass ja Eltern nicht nur deine Eltern sind als deins, sondern die beiden haben ja eine Beziehung. Mhm. Und die haben auch Gefühle und das fand ich ja erst wahnsinnig spannend.
Ja. Ich finde, du machst das ganz toll. Ich finde, deine Mama hat das ganz toll gemacht als alleinerziehende Mama.
Und ja, aber sie war auch eigentlich nicht alleinerziehend. Aber sie hat ja immer schon auch noch einen Partner, mit dem ich aufgewachsen bin und meine Oma, mein Opa.
Aber sie hat ja die Verantwortung für dich
gehabt. Ja, sie war auch eigentlich war sie alleinerziehend, aber nicht so alleinerziehend. Also da habe ich auch den größten Respekt vor Frauen, die wirklich alleinerziehend sind. Allein im Sinne von, die keine Eltern da haben, die helfen. Da frage ich mich, wie machen die das? Sie müssen so stark sein. Das ist so ein Struggle.
Alles, was ich sagen wollte, war ein Kompliment. Ich wollte nur sagen, deine Mama hat es toll gemacht. Ich finde, du machst es ganz toll und ich werde deinen Weg weiter angucken, weil es so spannend ist. Und ich hoffe, dass du eine ganz tolle Sendung bekommst, wenn es das ist, was du willst. Und freue mich riesig, dass du alles erzählt hast.
Vielen Dank. Danke. Ich freue mich sehr.